ARD. HR2 Kultur. Notenschlüssel. Von und mit Paul Bartholomä. Eine Sendung aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die heutige Ausgabe dieser Sendung wird ein bisschen anders sein als sonst. Zwar ist Paul Bartholomä am Mikrofon immer noch der Alte, aber die Musik, um die es jetzt geht, liegt nicht in der Reichweite des klassischen Repertoires. Sie ist dafür viel zu alt. So alt wie der Dom von Florenz. Der wurde im Jahre 1436 eingeweiht und die Musik, die dazu erklang, wird uns jetzt beschäftigen. Die Florentiner Domweihmotette Nuper Rosarum Floris von Guillaume du Failly. Der Name wird Ihnen wahrscheinlich nicht viel sagen und die Musik wird Ihnen fremd vorkommen, aber ich habe die Hoffnung, dass Sie diese Musik und das, was den Komponisten bewegt haben könnte, am Ende spannender finden werden als jetzt am Anfang. Schließlich bringen Sie ja auch dem Bauwerk, dem Dom von Florenz, als Tourist die wärmste Bewunderung entgegen, klettern womöglich hinauf auf die riesige Kuppel und lesen respektvoll im Fremdenführer, dass es bis zum heutigen Tag die größte gemauerte Kuppel der Welt sei. Als dieses Rekordbauwerk nach etwa 140 Jahren Bauzeit endlich eingeweiht wurde, war der Papst gerade gut genug, um die Weihe vorzunehmen, und es musste schon ein Musikpapst sein, um die großartige Architektur mit großartiger Musik zu beantworten. Sie sehen also, wir wollen hoch hinaus heute Abend. Allerdings ist die Musik im Verhältnis zum riesigen Dom relativ klein. Unsere Aufnahme braucht nur 7 Minuten und nur eine Handvoll Sänger und ein paar Instrumentalisten. Der Form nach ist es eine Motette, und das heißt, um nur das Wenigste zu sagen, dass der Text zeilenweise und ohne Wiederholungen vorgetragen wird. Aber unsere Motette hat nicht nur einen Text, sondern zwei, wobei der zweite sehr kurz ist, nur eine Art Devise. Terribilis est locus iste, wörtlich schrecklich ist dieser Ort. Aber terribilis meint hier nicht schrecklich, sondern ehrfurchtgebietend. In dem deutschen Wort Ehrfurcht steckt ja auch das Fürchten. Ehrfurchtgebietend ist dieser Ort. Diese Formel wurde seit eh und je für die Einweihung einer Kirche gebraucht. Seit biblischen Zeiten sogar, denn die Formel findet sich im Alten Testament und bezieht sich auf den Tempel Salomos. In unserer Motette ist diese Formel der Cantus Firmus, also die stützende musikalische Formel, deren lang ausgehaltene Töne wie Tragpfeiler das musikalische Gewölbe tragen. In unserer Aufnahme hören Sie diesen Cantus Firmus von 2 Posaunen geblasen, also nicht gesungen. Gesungen wird ein anderer Text, und das ist ein Gedicht in 4 Strophen, das für diesen Anlass gedichtet wurde. Wir wissen nicht von wem, aber es kann nur ein Geistlicher gewesen sein. 3 Dinge sollte man vorher wissen. Erstens, es handelt sich um eine Huldigung an Maria, denn der Dom von Florenz ist eine Marienkirche, heißt ja auch Santa Maria del Fiore. Zweitens, die Einweihung wurde vom Papst vorgenommen, er hieß Eugen IV., deshalb wird der Name Eugenius sozusagen in Großbuchstaben gesungen. Es ist sogar die einzige Stelle, die akkordisch gesungen wird, Silbe für Silbe, damit man den Eugenius besonders gut heraushört. Drittens war dieser Papst schon eine ganze Weile in Florenz, ich erzähle nachher weshalb, und er hatte einige Wochen vorher dem Dom eine goldene Rose gestiftet, ein Mariensymbol von wegen Santa Maria del Fiore. Der Anfang unserer Motette spielt auf dieses Geschenk an. Nuper Rosarum Flores, neulich Blüten von Rosen. Aber ich lese jetzt keine wörtliche Übersetzung vor, sondern runde es ein bisschen ab wegen der Schönheit. 1. Strophe. Neulich schmückten Blüten von Rosen, trotz grimmiger Winterskälte, als Geschenk des Papstes den gewaltigen Bau, der dir, himmlische Jungfrau, in Heiligkeit geweiht ist. 2. Strophe. Heute wird der Stellvertreter Christi und Nachfolger des Petrus, Eugenius, diesen heiligen Tempel mit seinen erlauchten Händen und mit gesegnetem Wasser einweihen. 3. Strophe, übergehend in die 4. Deshalb, hochverehrte Mutter, und Tochter deines Sohnes, Jungfrau und Zierde aller Jungfrauen, ruft dich dein Volk von Florenz in Demut an, dass jeder, der rein an Leib und Seele dich um etwas bittet, durch deine Fürsprache und durch die Verdienste deines Sohnes, des Herrn, des Menschgewordenen und Gekreuzigten, Vergebung seiner Schuld und himmlische Wohltaten empfangen möge. Amen. Also eine sehr klare und einleuchtende Textgliederung, und Sie werden gleich hören, dass die Musik diese Gliederung respektiert. Die erste Strophe, die vom Rosengeschenk berichtet und vom Anlass der Domweihe, wird nur von zwei Stimmen vorgetragen. Der volle vierstimmige Satz setzt erst mit der zweiten Strophe ein, mit dem Cantus Firmus in den beiden Posaunen. Jetzt wird dem Papst gehuldigt und sein Name in aller Deutlichkeit hervorgehoben. Die dritte und vierte Strophe mit der Huldigung an Maria gehen auch bei Dufay ineinander über, in einem Wechsel von Zweistimmigkeit und Vierstimmigkeit, den wir uns noch genauer ansehen müssen. Jetzt aber hören Sie die ganze Motette Nuper Rosarum Floris von Guillaume Dufay, so wie sie erstmals erklang am 25. März 1436.
Thank you.
Nuper Rosarum Flores, die Florentiner Domweih-Motette von Guillaume Dufay. Um sie geht es in der heutigen Ausgabe des Notenschlüssels in HR2. Es war ein bisschen vorlaut, als ich ankündigte, so habe sie geklungen am 25. März 1436 in Florenz. Wie sie wirklich klang, weiß natürlich kein Mensch. Und selbst wenn man es heute wüsste und wenn man diese Uraufführung rekonstruieren könnte, so könnte man doch keinesfalls die Zuhörer von 1436 rekonstruieren, ihre Wahrnehmungen, ihre Empfindungen, ihre musikalischen Erfahrungen. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber oft sind es gerade die Binsenweisheiten, die nicht beachtet werden. Wir haben es also, gestehen wir ruhig, mit einer musikalischen Fremdsprache zu tun, und unsere Vokabelhefte sind sehr, sehr dünn. Ich will nur mal ein kleines und ganz einfaches Beispiel herausgreifen, nur mal das Amen am Schluss. Mit heutigen Ohren hört man ein klares G-Moll. Aber G-Moll gab's damals noch gar nicht, jedenfalls nicht als Begriff. Und wir hören im Schlussakkord, dass dieses gefühlte G-Moll korrigiert wird, indem die Terz in die Quint springt. Die Posaune macht das, damit der Schlussklang ein vollkommener Klang wird, die leere Quint. Ein Schluss in G-Moll wäre für damalige Ohren unvollkommen gewesen. Noch ein Beispiel und auch ein ganz einfaches. Unser Gehör ist von Kindheit an gewöhnt, Wiederholungen zu registrieren. Jedes Kinderlied hat Wiederholungen in der Melodie, im Rhythmus. In der alten Musik ist die Wiederholung aber etwas Besonderes und nichts Normales. Deshalb fällt es uns auch so schwer, uns diese Musik zu merken. Wiederholen bedeutet zweimal sagen. Stellen Sie sich vor, ich würde hier jetzt alles zweimal sagen. Es wäre grotesk. Und stellen Sie sich mal spaßeshalber vor, Guillaume Dufay hätte Musik von Anton Bruckner gehört. Vielleicht sogar eine, wo Bruckner nicht nur alles zweimal sagt, sondern viermal. Jetzt ein bisschen boshaft von mir, dieses extreme Beispiel aus der 8. Sinfonie von Bruckner, wo im Scherzo nicht nur doppelt, sondern vierfach gemoppelt wird. Aber Sie hatten hier bei Bruckner ein Grundraster der jüngeren europäischen Musik. Vier Takte plus vier Takte gleich acht Takte plus acht Takte gleich 16 Takte. Fast jeder von uns hat dieses Grundraster schon mit der Muttermilch und so weiter. Die alte Musik, sagen wir, die von 1436 hat dieses Grundraster nicht. Sie hat ein anderes. Und es fällt uns schwer, es beim Zuhören zu ergründen. Die Motette Nuper Rosarum Floris von Dufay ist eine sogenannte isorhythmische Motette. Du liebe Zeit. Es wäre jetzt im Radio ein fürchterlicher Umstand, dieses Bauprinzip zu erläutern, denn man müsste dafür die Noten vor sich haben, am besten die alte Mensuralnotation. Aber selbst dann hätte ich die Sorge, dass Sie nachher, wenn Sie es nochmal hören, verkrampft dasitzen, um nur ja nichts zu versäumen. Bitte, wenn Sie von einer schönen Frau schwärmen, dann schwärmen Sie nicht von Ihrem Skelett. Aber natürlich hat sie eins, genauso wie unsere isorhythmische Motette eins hat. Es geht da um analoge Tonfolgen, um Entsprechungen auf rhythmisch unterschiedlichen Stellen im Tenor und in der Oberstimme und um einen regen Austausch zwischen diesen Mustern. Aber ich höre sofort auf, Sie und mich mit diesen Details zu plagen. Ich muss sie aber erwähnen. Sie waren nicht nur für den Komponisten wichtig, sondern sie bestimmen auch eine Debatte, die bis zum heutigen Tage anhält. Ob nämlich die Konstruktion dieser Motette etwas zu tun habe mit der Konstruktion des Bauwerks. Ob also Dufay die Proportionen und Maßzahlen des Florentiner Doms in seiner Musik wiedergespiegelt habe. Diese Frage muss uns noch beschäftigen und wir werden dabei auch an die Architektur des Domes von Florenz erinnern müssen, speziell an die der Kuppel, das Werk des genialen Baumeisters Filippo Brunelleschi. Ja, und nicht zuletzt, sondern jetzt zuerst, bin ich Ihnen auch ein kleines Porträt des Komponisten schuldig. Wer war denn dieser Guillaume Dufay? Er wollte, das ist überliefert, dass sein französischer Name niederländisch gesprochen wird. Er kam also aus einem sprachlichen Grenzgebiet, dessen Probleme heute noch das Königreich Belgien erschüttern. Im 15. Jahrhundert, die Italiener sagen im Quattrocento, weil es um die 1400er Jahre geht, existierte zwischen Frankreich und Deutschland ein Zwischenreich. Damals war es sogar eine europäische Großmacht, das Herzogtum Burgund. Es umfasste nicht nur die heutige Bourgogne und die Franche-Comté, sondern auch das heutige Belgien und Luxemburg mit vielen Gebieten darüber hinaus, in Nordfrankreich vor allem, aber auch im Elsass. Nur um Metz herum hatte der Staatskörper eine Wespentaille, aber nördlich und südlich davon war es ein beeindruckendes Herrschaftsgebiet, das von Savoyen bis zur Nordsee reichte. Historisch zehrte es von der Erinnerung an das uralte Lotharingen zwischen Deutschland und Frankreich. In Deutschland war damals nicht viel los, die Renaissance hatte sich noch nicht herumgesprochen, Frankreich war ein Schatten seiner selbst, lag im Dauerkrieg mit England und begann sich erst neuerdings zu erholen, als die Jungfrau von Orléans das Land aufrüttelte. Eine Blütezeit aber erlebte das eigenartige Zwischenreich Burgund. Die burgundische Kultur gab in Europa den Ton an, zum Beispiel auch in der Mode. Die Damen trugen spitze, sehr spitze Häubchen mit Schleier, die Herren sehr spitze Schnabelschuhe und körperbetonte Strumpfhosen. Nur die Herren vom Klerus hatten ihre Talare. Einen solchen trug auch Maistre Guillaume Dufay. So steht es auf seinem einzigen Porträt, das ihn zusammen mit seinem Kollegen Gilles Pinchois zeigt. Porträt ist zu viel gesagt, die beiden Herren sehen aus, auf der Miniatur, wie Playmobil-Männchen im geistlichen Gewand. Aber immerhin wurde der Maistre im Bild festgehalten, ein Zeichen für die hohe Wertschätzung, die man ihm entgegenbrachte. Seine Heimatstadt liegt im heutigen Nordfrankreich, es war Cambrai. Die Picardie und das Artois gehörten damals zu Burgund. Von Cambrai aus startete Dufay seinen Lebensweg, der ihn praktisch den ganzen burgundischen Staatskörper entlang führte, von der Nordsee bis zu den Savoyer Alpen und weiter bis Italien. Südlichster Punkt war Rom. Wie ein Star wurde Dufay nach Rom verpflichtet als Mitglied der exklusiven päpstlichen Kapelle. Und im Gefolge des Papstes kam er dann auch nach Florenz. Seine späteren Jahre führten ihn wieder zurück in seine Geburtsstadt Cambrai. Er war ein sehr wohlhabender geistlicher Herr geworden durch die vielen Schenkungen von allen Großen dieser Welt. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, er war der führende europäische Komponist seiner Zeit. Gestorben ist er 1474 im Alter von 74 Jahren. Sein Porträt als Playmobil-Männchen möchte ich nicht nochmal hochhalten, dafür aber eine kleine Komposition, die vielleicht sogar seine damals berühmteste war und die er auch selbst mehrfach zitierte. Es ist die Ballade Sur la face pâle, handelt vom Liebeskummer. Das Ensemble Cantica Symphonia mit der dreistimmigen Ballade Sur la face pâle, einem der berühmtesten, damals berühmtesten Stücke von Guillaume du Failly. Es wirkte jetzt auch dem Eindruck entgegen, der Kleriker du Failly habe nur geistliche Musik geschrieben, aber das stimmt nicht. Seine weltliche Musik überwiegt sogar. Er stand im Dienst von Päpsten und Fürsten. Jetzt, 1436, zur Zeit unserer Florentiner Domweihmotette, finden wir ihn im Dienste des Papstes. Dieser Papst, Eugen IV., hatte ein recht langes Pontifikat, das er größtenteils in Florenz verbrachte. 9 Jahre lang, mit Unterbrechungen, hielt er sich in Florenz auf, weil ihm Rom zu unsicher geworden war. Der Pöbel hatte ihn mit allem Möglichen beworfen, der Adel ihm alles Mögliche vorgeworfen, und nur in Verkleidung konnte der Papst aus seinem Lateranpalast entkommen. Man muss allerdings sagen, dass er nicht ganz unschuldig daran war. Eugen IV. War der seltene Fall eines Venezianers, der sich diplomatisch ungeschickt verhielt. Jedenfalls waren er und sein Gefolge längst Dauergäste in Florenz. Selbstverständlich war er es nun, der den Dom einweihte. Das Bauwerk war noch nicht ganz fertig. Es fehlten noch große Teile der Marmorverkleidung und es fehlte die Spitze der Kuppel, die Laterne. Aber die Hauptsache war geschafft. Der Dom mit der größten Kuppel der Welt. Von diesem architektonischen Meisterwerk muss jetzt das nächste Kapitel unserer Notenschlüsselsendung handeln. Denn wie sich das Bauwerk und die Einweihungsmotette zueinander verhalten, das ist ein heiß diskutiertes Thema, auf das wir unbedingt eingehen müssen. Der Bau der Kuppel war ein unerhörtes Wagnis. Kein Baumeister der Welt wusste, wie das technisch gehen sollte. 140 Jahre vorher, im Jahre 1296, hatte man den Grundstein für die Kirche gelegt und hatte damals nur gewusst, dass es eine der größten der Christenheit werden solle. Und bei dieser Absicht blieb man unbeirrt, auch wenn zwischenzeitlich die Pest 4/5 der Einwohner dahinraffte. Die Florentiner wollten ihren Superdom. Wie er aussehen sollte, stand seit 1386 fest. Da hatte man ein riesiges Modell von 10 Meter Länge angefertigt mit allen Proportionen. Das ist nachher wichtig für uns, wenn es um die musikalischen Proportionen der Motette geht. Vor allem aber mit der Idee einer gewaltigen Kuppel, die höher und breiter war als alles bisher Dagewesene. Und es ist geradezu rührend, dass die Herren Stadträte beschlossen, wir wissen zwar nicht, wie das gehen soll, aber wir fangen schon mal an. Und Gott im Himmel wird uns dann schon eine Lösung zeigen. Ich kenne Stadtratsbeschlüsse, die auch so sind. Im Nachhinein wissen wir, dass das Gottvertrauen tatsächlich belohnt wurde. 1418 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Man war jetzt wirklich im Zugzwang. Alles war im Großen und Ganzen fertig, nur die Hauptsache nicht. Statt der größten Kuppel aller Zeiten gähnte in der Mitte ein riesiges Loch. Der Dom war eine Bauruine und ringsum in den Nachbarstädten machte man schon Witze. Aber es ging ja alles gut. Sieger im Wettbewerb wurde kein Architekt, sondern ein Goldschmied und Uhrmacher, Filippo Brunelleschi, ein Tüftler, der sich mit Mechanik und Feinmechanik auskannte. Er entwarf und baute eine komplizierte Konstruktion. In einem schlauen Buch lese ich, es wurde ein oktogonales, also achteckiges Gewölbe in Doppelschalenbauweise. Und nicht halbkugelförmig, sondern viel steiler, fast wie ein gotisches Gewölbe. Das Ganze gemauert Stein für Stein und mit 4 Ringen aus Sandsteinblöcken und Eisen stabilisiert. Das sagt sich so leicht. Aber stellen Sie sich vor, dass man dafür kein Baugerüst aufstellen konnte, so viele Wälder hätte man gar nicht abholzen können. Man musste die Kuppel, die Doppelschale, also Ring für Ring mauern. Das heißt, man kann sich das auch als Laie vorstellen, das ganze Zeug, Material im Gewicht von 20.000 Tonnen, Backsteine, Marmor, Mörtel, Eisen, musste in eine Höhe von 50 bis 90 Metern befördert werden. Das konnte nur mit einem Lastenaufzug und einem Kran bewältigt werden. In dieser Größe und mit dieser Tragkraft gab es beides noch nicht. Das heißt, unser Baumeister, unser Capo Maestro Filippo Brunelleschi, musste nicht nur die Domkuppel konstruieren, sondern auch einen Lastenaufzug mit Ochsenantrieb und Gangschaltung. Bitte haben Sie Nachsicht, wenn ich in meiner Begeisterung für diese Dinge Sie mit der Konstruktion eines Ochsenaufzugs behellige. Aber dieses Ding verdient die gleiche hohe Bewunderung wie die Konstruktion der Kuppel und die Konstruktion der Einweihungsmusik. Das Grundprinzip kannte man längst, einen sogenannten Göpel. In der Mitte ragt ein Mast auf, in diesem Fall eine superstarke Ulme. Oben sind Rollen angebracht und unten läuft ein Ochse im Kreis oder ein dickes Pferd und zieht die Last am Seilzug hoch. Aber das genügte hier nicht. Für so schwere Lasten brauchte man eine Übersetzung oder besser zwei für einen großen und einen kleinen Gang. Dazu wollte man noch einen Rückwärtsgang für das Herablassen des Förderkorbes. Denn weil ein Ochse nur vorwärts zu gehen wünscht, getreu dem Merkspruch von Erich Honecker, vorwärts immer, rückwärts nimmer, musste ein Rückwärtsgang her, damit nicht dauernd umgespannt werden musste. Leonardo da Vinci war 100 Jahre später so begeistert davon, dass er eine Zeichnung anfertigte, und so wissen wir, wie es funktionierte. Die Hauptachse, der große Mast, saß auf einem Schneckengewinde und konnte zur Gänze auf und ab bewegt werden. Auf diese Weise griffen horizontale Zahnräder aus Eschenholz in entsprechende vertikale Zahnräder, wie bei einem Getriebe, und besorgten die Übersetzungen. Niemand hatte vorher einen solchen Aufzug mit zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang geschaffen. Selbst der Ochse war begeistert. Mit der kleinen Übersetzung konnte ein Ochse eine Last von einer Tonne in einer halben Stunde 60 Meter hoch heben. Und oben stand das zweite Konstruktionswunder, Brunelleschis Kran mit schwenkbarem Ausleger, der tonnenschwere Steinblöcke in zuletzt 90 Metern Höhe punktgenau absetzte. Obwohl das nichts für schwache Nerven war. 7 Zentimeter dicke Seile hatte man machen lassen, von Schiffsbauern aus Jena. Das 180 Meter lange Hauptseil hatte ein Gewicht von einer halben Tonne, lauter technische Rekorde und Rekordleistungen. Damit das Seil nicht unter der Last heiß lief, musste es ständig gekühlt werden. Man nahm dafür kein Wasser, sondern verdorbenen Wein, muss furchtbar gestunken haben. Aber zuletzt war es dann soweit, und jetzt darf sich unsere Sendung wieder den schöngeistigen Dingen zuwenden und der Einweihungsfeier am 25. März 1436 am Tag von Mariä Verkündigung. Glockengeläut, Fahnen, Fanfaren, der Klerus in seinen kostbarsten Messgewändern, vorneweg Papst Eugen IV., hinter ihm 7 Kardinäle, 37 Bischöfe, dann die Stadtregierung von Florenz, darunter Cosimo de' Medici, dessen Familie bereits das Sagen hatte. Die Prozession zog mit knarrenden Schritten über einen Holzsteg von 250 Meter Länge, betriebssicher konstruiert von unserem Baumeister Brunelleschi, damit der Gast und die Würdenträger in 2 Metern Höhe über der Menschenmenge einherschreiten konnten. Und nach der letzten Kurve lag das Wunderwerk vor aller Augen. Nach 140 Jahren Bauzeit war es vollendet. Im Dom war der Ochsenaufzug abgeräumt worden, wo er 15 Jahre lang gestanden hatte, war jetzt der Boden mit Ziegeln gepflastert. Papst Eugen stieg zum Altar hinauf und breitete sämtliche Reliquien des Domes aus. Die Fingerknochen von Johannes dem Täufer, den Schädel des heiligen Zenobius in Silber eingefasst und andere wunderwirkende Kostbarkeiten. Und während er damit beschäftigt war, bekamen die Musiker ein Zeichen, mit ihrem feierlichen Gesang zu beginnen. Mit der Domweihmotette »Nuper Rosarum Floris« von Guillaume de Failly. Rosarum Flores, die Motette zur Einweihung des Domes von Florenz im Jahre 1436 von Guillaume du Failly, mit dem italienischen Ensemble Cantica Sinfonia unter der Leitung von Giuseppe Maletto. In der Florentiner Bibliothek in der Laurentiana findet sich eine schöne Miniatur. Sie zeigt den Papst mit einem Pilgerhut auf dem Kopf, wie er mit seinem Gefolge im Dom steht. Und darunter ist die Hauptmelodie, der Cantus Firmus der Motette, in goldenen Notenköpfen zitiert. Terribilis est, locus iste. Schön anzusehen ist auch die Handschrift der Motette. Es gibt zwei Exemplare, eines in Modena, eines in Trient. Das sind keine Partituren, das gab's noch nicht, sondern Einzelstimmen in sogenannter schwarzer Mensuralnotation mit karoförmigen Notenköpfen. Einige Abschnitte haben aber rote Notenköpfe, kolorierte Stellen oder Colores. Und auf die kommt es jetzt an. Denn wir müssen uns mit Proportionen auseinandersetzen. Diese roten Noten haben ein anderes Zeitmaß als die schwarzen. Hier müssen die Sänger Acht geben auf das Proportionszeichen. Je nachdem, ob es, modern gesagt, drei halbe anzeigt oder zwei halbe oder vier Viertel oder sechs Viertel, ändert sich die Zeitproportion. Diese vier Colores, diese Stellen mit roten Noten, haben nun das Längenverhältnis von 6 zu 4 zu 2 zu 3. Na und? Nein, nicht na und, denn 6 zu 4 zu 2 zu 3 sind exakt die Proportionen des Domes von Florenz. Es sind die Proportionen von Kirchenschiff, Vierung, Apsis und Kuppelhöhe. Hat also du Failly bevor er zu komponieren begann, die Maße des Domes aufgenommen? Hat er Zeichnungen von Brunelleschi gesehen? Ist er persönlich mit langen Schritten auf und ab gegangen, vorbei am misstrauisch blickenden Ochsen und hatte Länge und Breite des Doms ermittelt? Oder war es das 50 Jahre alte Holzmodell, das er ausgemessen hatte? Wie erklärt sich die geheimnisvolle Übereinstimmung der Proportionen von Musik und Bauwerk? Sie werden sich denken können, dass die Spekulationen üppig wucherten, dass man alsbald auch andere Maße und Proportionen zu entdecken glaubte und sie flugs einander zuordnete. Bücher wurden geschrieben, Vorträge gehalten, das Internet gefüttert. Immer ging es um die Verbindung von Musik und Architektur. Und manchmal ging es zu, wie bei gewissen Bibelforschern, die aus dieser oder jener Zahl das Datum des Weltuntergangs errechneten. Ich halte mich jetzt an zwei Autoren, denen ich jedes Wort glaube. Beide sind Koryphäen der Musikwissenschaft, Ludwig Fincher und Silke Leopold. Ich halte mich deshalb an sie, weil sie nie die Bodenhaftung verlieren, sprich den Kontakt zum Notentext und zur klingenden Wirklichkeit, und weil sie nicht so schnell spekulativ abheben. Zunächst einmal stellen beide fest, dass die Proportionen 6 zu 4 zu 2 zu 3 aller Weltsproportionen sind. Sie werden schon im Alten Testament im Buch der Könige erwähnt, wo es um den Tempel Salomos geht. Und schon im tiefsten Mittelalter wurden diese Proportionen beim Kirchenbau bevorzugt. Sie waren einfach schön. Entsinnen wir uns, dass der Tenor oder die Devise unserer Motette ehrfurchtgebietend Terribilis ist dieser Ort ebenfalls dieser Bibelstelle entnommen ist. 6 zu 4 zu 2 zu 3, eine längst erprobte und auch schöne Proportion, kann also ebenso dem salomonischen wie dem florentinischen Tempel zugeordnet werden. Und warum soll nicht beides gemeint sein? Aber da gibt es ja noch mehr Zahlen und Zahlenverhältnisse. Der Chorraum und die Kuppel des Domes lassen sich zurückführen auf die Maßzahl 12. Nicht nur, dass die wichtigsten Bauteile zusammengezählt 144 Ellen aufweisen, also die Idealzahl von 12 mal 12, sondern dass bei den wichtigsten Bauteilen eine aufsteigende Zahlenfolge zustande kommt. 34, 55, 89. Es ist eine sogenannte Fibonacci-Reihe, die sich aus der Addition mit einem vorangegangenen Zahlenglied ergibt, wird auch gerne mit dem goldenen Schnitt in Verbindung gebracht. Aber, und das ist ein großes Aber, keine dieser Zahlen, weder die 12 noch die Fibonacci-Reihe, taucht in der Motette von Dufay auf. Dort ist es vielmehr die 7, die allgegenwärtig umhergeistert. Der Text hat 4 Strophen zu 7 Zeilen, die meistens 7 Silben haben. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, was Fincher und Leopold ermittelten. Dass die 7 bei Dufay dominiert, hat seine guten Gründe. Es ist die Symbolzahl der Ecclesia, der Kirche, und die Symbolzahl der Maria. Fazit: Die Konstruktion der Motette ist symbolisch auf die 7 bezogen, die Konstruktion des Domes auf die 12. Es gibt nur einen Bauteil, der die 7er Proportion zeigt, das ist der Glockenturm, der Campanile, aber der wurde Jahrzehnte früher erbaut und nicht von Brunelleschi. Ein enttäuschender Befund? Keineswegs. Eine Beziehung zwischen Baukunst und Tonkunst bestand durchaus. Nur hatte Dufay offensichtlich einen anderen Gesprächspartner als Brunelleschi. Es ist auch leicht zu erraten, wer das war. Leone Battista Alberti, der bedeutendste Architekturtheoretiker seiner Zeit. Ebenso wie Dufay gehörte auch er zum Gefolge des Papstes. Auch er war Dauergast in Florenz. Es liegt also viel näher, dass der Musikprofessor Dufay sich mit dem Architekturprofessor Alberti austauschte und nicht mit dem überlasteten Chefingenieur Brunelleschi. Unsere Proportionsdebatte gehört in diesen humanistisch angehauchten Gelehrtenzirkel am päpstlichen Hof, wo man seinen Pythagoras gelesen hatte und wo man Intervalleinteilungen mit Gebäudeproportionen in Beziehung setzte. Wenn wir von Renaissance sprechen, sollten wir uns klar machen, dass dieses Wort erst viel später erfunden wurde, in Frankreich, zur Zeit von Voltaire. Dufay und seine Zeitgenossen in Italien, aber auch in Burgund, fühlten allerdings eine neue Zeit anbrechen und sprachen mit großer Verachtung vom Mittelalter und der Gotik. Aber weil Menschen widersprüchliche Wesen sind, gemischt aus konservativen Neigungen und progressiven, war auch die Kunst von Guillaume Dufay eine vielperspektivische. Es finden sich moderne Tendenzen darin und altmodische. Altmodisch ist in unserem Beispiel, dass es sich bei Nuper Rosarum Floris um eine isorhythmische Motette handelt, deren große Zeit war eigentlich vorbei. Dufays Messen und Chansons waren moderner. Altmodisch war auch der Hang zur Zahlensymbolik. Die Baukunst konnte letztlich mit dem Proportionszirkel mehr anfangen als die Musik. Eine Generation später war es der Musiktheoretiker Johannes Tinctoris, der Guillaume Dufay aufs Höchste bewunderte, der aber auch festhielt, dass es nicht auf die mathematischen Verhältnisse ankomme, sondern auf die Komposition, die, so wörtlich, den Ohren Lust verschafft. Das wurde 3 Jahre nach dem Tod von Dufay geschrieben. Vielleicht war Tinctoris seiner Zeit voraus, vielleicht war die Florentiner Domweih-Motette ihrer Zeit hinterher, denn offensichtlich waren die Zahlenspiele und Proportionsgeheimnisse für das meiste von Dufay gar nicht typisch. Wenn also Gehör und Geschmack nach ihrem Recht verlangen, wie Tinctoris meint und damit die Ästhetik des 18. Jahrhunderts vorwegnimmt, dann ist es keine Sünde, wenn auch wir jetzt das Gehör und den Geschmack regieren lassen, indem wir ein kurzes Stück von Dufay in 3 verschiedenen Einspielungen nebeneinander halten. Alte Musik, gerne mit einem großen A geschrieben, kann ja alles Mögliche zusammenbündeln und nur ausnahmsweise bewegen wir uns auf sicherem Boden. Nehmen wir ein schönes Liebeslied von Dufay. Es ist die 3-stimmige Ballata »La Dolce Vista«. Hier zunächst mit dem Ensemble, das wir auch mit der Domweih-Motette gehört haben, dem Ensemble Cantica Symphonia unter Giuseppe Maletto.
Thank you.
Es geht um Liebe, um unerwiderte Liebe und um die Schönheit der Angebeteten. Diese Ballata, La Dolce Vista, verliert auch nichts von ihrem Charme, wenn sie ganz anders aufgeführt wird. Ohne Gesang, mit drei modernen Blasinstrumenten, Klarinette, Englischhorn und Fagott. Hier das Gleiche nochmal, mundgerecht transponiert vom Bläsertrio Lézard. La Dolce Vista von Dufay. Das Gleiche ist nicht dasselbe. Aber einen Kulturschock bekomme ich erst bei der nächsten Aufnahme mit dem Tenor John Potter im Arrangement von Ambrose Field. Kennen Sie Wahlgesänge im Arztwartezimmer? Sowas Ähnliches ist das jetzt. Es soll aber sein La Dolce Vista von Guillaume Dufay. Alte Musik mit großem A geschrieben kann also vieles heißen. Und das ist gut so. Wir müssen sie notgedrungen immer wieder selbst erfinden, weil wir viel zu wenig von ihr wissen. Ein letztes Mal möchte ich Ihnen unsere Motette Nuper Rosarum Flores vorspielen. Sie ist ja nicht lang, aber diesmal in einer anderen Aufnahme. Mit einem Chor aus New York, er heißt Pomerium und wird geleitet von Alexander Blatchley. Hier wirken jetzt keine Instrumente mit. Alles ist Vokal, auch die beiden Tenorstimmen mit dem Cantus firmus terribilis est locus iste, die vorhin von Posaunen geblasen wurden. Alles ist hier gesungen und alles ist, wohl wegen der Feierlichkeit, ein bisschen hallig aufgenommen. Aber sonst sehr sauber und anhörbar. Eine glaubwürdige Alternative zu der Aufnahme von vorhin. Nuper Rosarum Flores, die vierstimmige Motette von Guillaume du Failly zur Einweihung des Domes von Florenz im Jahre 1436. Es war eine Aufnahme mit dem New Yorker Chor Pomerium unter Alexander Platschli. Damit ist unsere Sendung Notenschlüssel in HR2 Kultur eigentlich zu Ende. Jedenfalls, soweit sie die Musik von du Failly betrifft. Aber ich habe noch einen Anhang von Gewicht. Eine Oper. Ein saftiges Opernfinale aus den 1890er Jahren. Musikalisch passt das nicht im geringsten, denn es ist eine Oper von Leon Cavallo. Aber sie spielt im Dom von Florenz. Und sie spielt ganz fürchterlich, denn es geht um ein Attentat im Dom. Leon Cavallos Oper I Medici dreht sich um die sogenannte Pazzi-Verschwörung im Jahre 1478. 42 Jahre nach der Domweihe wurde der Dom geschändet durch den Anschlag auf die Brüder Lorenzo und Giuliano de' Medici. Giuliano kam ums Leben, Lorenzo rettete sich in die Sakristei. Die Attentäter wurden getötet. Es heißt, dass der Papst als Drahtzieher dahinter gesteckt habe, aber Sixtus IV. Hatte ein lückenloses Alibi. Es ist jetzt also der gleiche Ort und mit 42 Jahren Unterschied die gleiche Epoche, aber ästhetisch eine völlig andere Welt. Ich lasse Sie alleine mit dem vierten Akt der Oper I Medici von Ruggero Leoncavallo. Alberto Veronesi dirigiert Chor und Orchester des Maggio Musicale Fiorentino. Unter den Solisten ragt der unverwüstliche Placido Domingo heraus. Vorhang auf für das Attentat im Dom.
Yeah. pensa che dei giorni tuoi salvar non si tratta di vivere. L'ora solenne e dopo di regnar.
Lorenzo Moreno!
Perché d'un tal misfatto qui vengo?
Oh, tardi. Ciò l'ombra io vedo, ove più nulla s'anima. E questo, il vuoto estremo, il vuoto estremo mio. Considera questa fanciulla, qual mia sposa.
Non parla più nel regno del silenzio, è giunto già. Levati, buona fanciulla, vieni sul mio cuore, e qual suora dividi il mio dolore.
Mamma morte, vedo questo aspetto, per me, per me.
Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.